Ich freue mich, dass ich wieder mal bei euch bin. Es ist ja nicht das erste Mal. Genau mitgezählt habe ich nicht, aber bestimmt das dritte oder vierte Mal. Kann das sein? Ne? Schön. Und immer schaue ich auch in ein bisschen andere Gesichter, unterschiedlich gefüllte Gemeinden. Ich weiß noch einmal, war ich auch zu Corona-Zeiten da und so. Genau, schön. Freue mich, dass ich hier bin und ich freue mich, dass wir als benachbarte Gemeinden diese Trilogie miteinander so gestalten, erleben, feiern und uns auf diese Weise auch nochmal vertieft in die Jahreslosung einlassen und auf die Jahreslosung einlassen. Und jetzt bin ich froh, dass ich dir in die Tasche gesteckt habe. Genau. Ja, ich habe zum Beginn eine Geschichte mitgebracht. Und zwar ist ja das Thema heute: Liebe deine Nächsten lieben. Und die Geschichte hat sich wohl abgespielt in Princeton. Das ist eine amerikanische Elite-Universität. Und da gab es ein Experiment, und zwar an der theologischen Fakultät. Die Studierenden sollten geprüft werden zur Geschichte, über die Geschichte vom barmherzigen Samaritaner. Und wer diese Geschichte nicht mehr, also noch nicht kennt oder nicht gut erinnert, ich fasse die noch mal kurz zusammen. Da geht ein Mensch von Jerusalem, Israels Hauptstadt, nach Jericho, es liegt im Jordangraben. Zwischen den beiden Städten ist ein Höhenunterschied von 1200 Metern. Und es geht natürlich ordentlich in die Knie. Es geht durch die Wüste. Direkt hinter Jerusalem beginnt die Wüste und dann ist man 5, 6 Stunden lang ohne schattige Bäume. Je nachdem, wie die Sonne steht, gibt nur mal einen Berghang Schatten. Ansonsten ist man immer unter der prallen Sonne unterwegs. Geht in die Knie. Es ist eine einsame Gegend und deswegen ist dieser Pfad, also es ist auch jetzt nicht eine ausgebaute Straße, es ist mehr so ein größerer Trampelpfad. Er geht durch die Steinwüste und er ist gefährlich. Weil er so gefährlich ist, geht man diesen Weg normalerweise nicht allein. Also Frauen sowieso schon gar nicht, höchstens dann in Gruppen und mit männlicher Begleitung. Aber selbst Männer gehen diesen Weg in der Regel nicht allein, weil wer allein unterwegs ist und abrutscht, ausrutscht, fällt oder eben auch überfallen wird, hat keine Hilfe. Und Jesus erzählt diese Geschichte vom barmherzigen Samaritaner. Und da geht eben dieser eine Mann, sehr wahrscheinlich ein Jude, geht diese Strecke und tatsächlich, er geht allein und er wird überfallen. Die Räuber rauben ihn aus und verletzen ihn danach lebensgefährlich, nicht andersrum, sonst hätten sie die Kleidung versaut, sondern erst ausziehen und dann verprügeln. Und er liegt ja lebensgefährlich da und ist allein und keiner hilft ihm. Und nach ihm kommen drei andere Leute noch. Ein jüdischer Priester, ein jüdischer Tempeldiener und ein Mann aus Samarien. Und nacheinander treffen alle diese auf den Überfallenden. Und jeder dieser einsam laufenden Männer muss damit rechnen, oh, hier ist einer überfallen worden. Wer war das? Sind die noch in der Nähe? Lieber schnell weitergehen und den Ort verlassen oder helfe ich ihm? Also jeder, der diesem Mann, der überlegt, diesem Mann zu helfen, begibt sich in Lebensgefahr. Der jüdische Priester geht weiter. Der jüdische Tempeldiener geht weiter. Der Mann aus Samarien hält an, versorgt den Überfallenen, nimmt den mit ins nächste Wirtshaus und übernimmt sogar die Kosten für seine Versorgung. Das ist die Geschichte, über die die Studierenden in Princeton geprüft werden. Und die bereiten sich eifrig vor. Der Tag der Prüfung kommt, der Campus ist groß, jeder wohnt an seiner Stelle, die Prüfung ist in einem Haus und auf dem Weg zu diesem Haus kommen alle Studierenden an einer offensichtlich obdachlosen, unter Schmerzen leidenden Frau vorbei. Alle haben die Prüfung im Kopf und alle gehen auf ihr Ziel zu. Prüfung über die Geschichte vom barmherzigen Mann aus Samarien und niemand hat die Geschichte so richtig verstanden. Schade. Deine Liebe für Gott. Deine Liebe für andere, deine Liebe für dich, das sind so die drei Dimensionen von Liebe, die wir als Gemeinden in den letzten 3 Wochen angeschaut haben. Und heute habe ich die Aufgabe und die Freude, deine Liebe für die anderen darüber zu sprechen, deine Nächsten lieben. Und nicht nur Also diese, aber auch alle anderen Themen, hab das jetzt schon, nein, noch nicht, halte ich für eine wunderbare Vertiefung der Jahreslosung. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, oder alles unter euch geschehe in Liebe. Unterschiedliche Übersetzungen gibt es davon, aber dieser Vers steht über diesem Jahr. Und wir haben jetzt uns Zeit genommen, das ausführlich nochmal anzuschauen, was denn diese Liebe, in welche Richtung die sich entfaltet. Das Gebot der Nächstenliebe gehört zum sogenannten Dreifachgebot der Liebe. Und heute ist die dritte, und zwei andere gab es ja vorher schon. Und das Dreifachgebot der Liebe hat ja Jesus geantwortet. Das ist ja eine Antwort Jesu auf die Frage, was ist das größte und höchste Gebot? Und Jesus sagt dann, was jetzt kommt, ist fast alles zusammen. Und dann zitiert er aus 5. Mose: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller Kraft. Und er zitiert gleichzeitig aus 3. Mose: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Also dieses Dreifachgebot der Liebe ist zwar christlich, aber ist eigentlich noch viel mehr jüdisch. Denn Jesus hat es als Jude von Mose zitiert und nicht selber, ich sag mal, erfunden. Liebe deine Nächsten. Deine Nächsten lieben. Ich kenne euch zu schlecht, um mir ein Bild davon zu machen, wie oft habt ihr vermutlich schon Predigten oder Bibelarbeiten oder Andachten zu diesem Text, zu diesem Thema gehört oder irgendwas gelesen. Ich vermute aber fast, meine Chancen, dir heute was völlig Neues zu sagen, stehen nicht so gut, weil Nächstenliebe eben kein Nischenthema ist, sondern ein Hauptthema auch unseres Glaubens. Aber ich glaube, das macht nichts, denn unsere Nächsten zu lieben, das kommt nicht daher, dass wir da regelmäßig neue Sachen drüber hören und lernen und dann merken, oh, das wusste ich noch gar nicht, sondern das lebt davon, dass wir uns immer wieder erinnern und immer wieder sie einüben und dazu herausfordern lassen. Denn mit der Nächstenliebe sind wir nie fertig. Alle von uns sind Anfängerinnen und Anfänger der Nächstenliebe. Ich glaube, das bleiben wir bis ans Ende unseres Lebens. Und deswegen wiederholen, vertiefen, uns erinnern und herausfordern und ermutigen lassen, davon leben wir alle und die, denen wir begegnen. Nachdem Jesus seiner Zuhörerschaft das Dreifachgebot der Liebe predigte, wurde er gefragt: Und wer ist mein Nächster? Und Jesus hat geantwortet mit der Geschichte, die ich anfangs schon erzählt habe, mit dem barmherzigen Mann aus Samarien. Nicht ein Priester, also nicht ein jüdischer Priester, nicht ein jüdischer Tempeldiener, sondern der aus jüdischer Sicht ungläubige Ausländer ist in der Geschichte, die Jesus erzählt, das Vorbild für Nächstenliebe. Dieser Samaritaner macht es anders als die beiden Profireligiösen. Er geht nicht an dem Mann vorbei, rettet nicht seine Haut, begibt sich in Lebensgefahr, sondern und hilft dem, der sonst ohne Hilfe sterben würde. Kein Schatten, keine Versorgung, schwer verletzt, Hitzestich, Verblutung, was auch immer, was ihm droht. Und da macht Jesus klar mit dieser Geschichte: Nächstenliebe ist keine Frage von richtiger Theologie oder richtigen Gottesdiensthandlungen. Und er macht auch klar, Nächstenliebe ist anscheinend da besonders groß, wo sie auch viel kostet. Denn dieser Samaritaner nahm keine Rücksicht auf die Lebensgefahr, in die er sich begab. Das Beispiel, das Jesus gibt, übersetzt den Begriff Nächstenliebe so schlicht: Dem Menschen, der mir begegnet, das Gute tun, das er braucht. Dem Menschen, der mir begegnet, das Gute tun, das er braucht. Nicht das, was gesagt wird und nicht das, was gepredigt wird, ist entscheidend. Und trotzdem predige ich jetzt, aber nicht das ist entscheidend, sondern das, was wir tun. Und so schlicht das klingt, so herausfordernd ist es auch. Denn dafür müssen wir unterbrechbar sein. Nicht nur unseren Film fahren, nicht nur den Terminen hinterher vielleicht Und es ist in Deutschland nicht so leicht. Wir haben ein sehr getaktetes Leben. Alltagsabläufe, Familienroutinen. Wir müssen unterbrechbar sein. Und ja, auch anders als die Studierenden in Princeton. Ich wollte mal fragen an die Technik. Ich höre hier so einen Hall. Kann man da noch was dran machen? Wir müssen unterbrechbar sein. Dankeschön. Wir müssen unterbrechbar sein. Uns unterbrechen lassen in unserer Geschäftigkeit. Wir müssen uns unterbrechen lassen. Wahrnehmen. Ansehen. Hinsehen und uns anrühren lassen. In der Bibel, wenn von Gottes Barmherzigkeit, von seiner Zuwendung die Rede ist, ist es immer ein Begriff, der etwas mit Eingeweihten zu tun hat. Gottes Barmherzigkeit empfindet hier. Es geht ihm durch die Eingeweide, er lässt sich anrühren. Nächstenliebe, uns unterbrechen lassen, uns anrühren lassen. Und was ein Mensch braucht, der Mensch, der mir begegnet, ja, mal ist das in Taten, mal ist das in Worten. Da sage ich vermutlich auch nichts Neues, aber ich kenne eben auch das andere, da wo ich merke, oh, hier braucht jemand ein Wort, da tue ich lieber schnell was. Oder da braucht jemand meine handfeste Unterstützung, dann sage ich lieber schnell was und habe dann irgendwie reagiert, aber Nächstenliebe ist das nicht gewesen. Als ich noch Theologiestudent war, ich habe ja bei Berlin studiert, ich komme aus dem baptistischen Stall, in Elster habe ich studiert und in Berlin war regelmäßig, ja, an den Bahnhöfen waren Obdachlose, waren bettelnde Leute und ich hatte ein Praktikum gemacht bei der Bahnhofsmission und daraus ist ein ehrenamtliches Engagement entstanden und so hatte ich regelmäßig und längere Zeit Kontakt mit Menschen, um die ich sonst einen Bogen gemacht hätte und wenn ich an den verschiedenen Bahnhöfen war, gab es immer wieder Gesichter, ja, die kamen mir dann vertraut vor. Wir kamen uns vertraut vor, haben Worte ausgewechselt. Naja, dann habe ich mal vielleicht noch ein bisschen was zugesteckt oder eine Zeitschrift gekauft. Aber auf jeden Fall war Beziehung da. Wahrnehmung, Achtsamkeit. Ich hatte einen Sinn für Menschen in diesen Lebenslagen. Jetzt seit, naja, 11 Jahren bin ich nicht mehr Student, auch nicht in Berlin, lebe nicht mehr im Großraum Berlin, habe nicht mehr diese Gesichter, nicht mehr diesen Kontakt. Und ich merke, wie es auch mir, ich sag mal, leichter fällt, zu ignorieren, mich nicht unterbrechen zu lassen. Und dabei weiß ich auch, ja, diese Menschen brauchen nicht nur immer Geld, sondern meine freundliche Anrede, ein Gruß, wahrgenommen zu werden. Und wenn man ehrlich und mit Blickkontakt sagt, tut mir leid heute nicht, an welche Menschen denkst du? Wo es vielleicht eine Herausforderung ist, dich unterbrechen zu lassen. Vielleicht stehen sie dir viel näher als arme und bettelnde Menschen an Bahnhöfen. Zu ignorieren, mit Scheuklappen voranzugehen, manchmal ist es so viel einfacher. Denn ich glaube, diese Geschichte, die ich von Princeton erzählt habe, uns hätte es wahrscheinlich ganz genauso passieren können. Auch wir sind diese Studierenden wie in Princeton. Und deshalb finde ich besonders herausfordernd, einen Satz von dem jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber. Und mit diesem Satz hat er die 10 Worte, die Gott Mose gegeben hat, zusammengefasst. Und dieser Satz lautet: Du sollst dich nicht vorenthalten. Finde ich mega herausfordernd. Du sollst dich nicht vorenthalten. Und von der jüdischen Grammatik gibt es nicht diesen Imperativ wie im Deutschen, sondern Imperativ, Zukunftsform, das ist alles das Gleiche. Deswegen kann man auch sagen, du wirst dich nicht vorenthalten. Bei den 10 Worten kann man alle übersetzen mit du wirst nicht stehlen, du wirst nicht Ehe brechen und so weiter. Statt du sollst nicht, kann man auch sagen, du wirst nicht in allem. Und so vielleicht auch hier, du sollst dich nicht vorenthalten, du wirst dich nicht vorenthalten. Von Liebe geleitet, von Liebe angetrieben. Auch wenn es nicht immer gelingt, wir sind und bleiben Anfängerinnen und Anfänger. Du sollst dich nicht vorenthalten. Sondern uns anderen zuwenden, ohne Aussicht auf Gewinn oder Gegenleistung. Einmal hat Jesus gesagt, seine Freunde zu lieben, das kann jeder. Der Mann aus Samarien kannte diesen Juden sehr wahrscheinlich nicht. Vielleicht hatten sie geschäftliche Kontakte gehabt in Jerusalem, alles unwahrscheinlich. Die kannten sich nicht. Die waren keine Freunde. Der Mann aus Samarien hat nicht einen Freund versorgt, sondern einen unbekannten Juden. Und wenn wir dieses Verhältnis mal auf uns übertragen, an welchen Menschen denkst du, wenn er oder sie dir ähnlich fremd sein müsste, wie dieses jüdische Gewaltopfer und der Mann aus Samarien? Ich will uns mal helfen mit Fragen oder Hinweisen. Dieser Mensch, der dir so fremd ist wie die beiden sich, dieser Mensch gehört zu einer Gruppe, die sich deiner Gruppe überlegen fühlt. Dass du diesen Menschen kennst, damit könntest du in deiner Gruppe nicht angeben, sondern das würde dir Probleme machen. Dieser Mensch will im Alltag nichts mit dir zu tun haben, aber du auch nichts mit ihm. Sonst kriegt ihr beide Ärger. Ich weiß nicht, ob uns diese Fremdheit zwischen diesen beiden so bewusst ist. Ich weiß auch nicht, ob du Menschen jetzt vor Augen hast, wo du denkst, so krass weit weg ist da jemand mir gegenüber. Aber vielleicht kennst du so jemanden. Und ihr wart hier vor 8 Tagen demonstrieren. Wir haben in unserem Land eine zunehmende und jetzt auch spürbare politische Polarisierung. Vielleicht kennst du im Kontext dieser politischen Polarisierung jemanden, der dir so fremd ist wie die beiden Männer in der Geschichte. Vielleicht jemand aus dem dir ideologisch gegenüberliegenden Lager. Oder in Bezug auf Hautfarbe oder Religion oder in Bezug auf moralische Vorstellungen. Unser FEG-Bund hat sich im letzten Jahr mit der Homosexualitätsfrage beschäftigt. Ein Thema, an dem auch ganz schnell Lager sich aufmachen können und gegenüberliegende Stellungen. Seinen Freunden Gutes tun, das kann jeder. Aber Nächstenliebe geht anders. Und Jesus setzt sogar noch einen drauf. Er sagt, seine Freunde lieben oder die, die dich zurücklieben können, das kann jeder. Ich will, dass ihr eure Feinde liebt und für die betet, die euch verfolgen, denn so zeigt ihr, dass ihr Gottes Kinder seid. Klingt auch gut, ne? Darf ich mal fragen, und die Frage meine ich ernst, und du kannst jetzt überlegen, ob du Hand hebst oder nicht, wer hier hat oder hatte in den letzten Monaten einen Feind, einen Menschen, der dir richtig das Leben bewusst schwer gemacht hat? Ich habe die Frage in jedem Gottesdienst gestellt, wo ich die Predigt jetzt gehalten habe, und überall gingen ein paar Hände hoch. Wir sind davon nicht verschont. Ich bin froh, dass ich mich gerade nicht melden kann, aber es gibt's auch. Auch wir sind Angefeindete, Belastete. Jesus fordert auf, auch die Feinde zu lieben. Und ich vermute, wenn du jetzt, wer sich gemeldet hat, wenn du an diesen Menschen denkst, da stellt sich kein Liebesgefühl ein. Rachefantasien vielleicht, Selbstschutzfantasien, aber Liebe? Das Lieben nicht leicht. Da darf man erstmal liebesblockiert sein. Es ist doch unmöglich, deine Feinde oder Verfolgerinnen und Verfolger zu lieben. Oder? Jesus will, dass wir die lieben, die uns verfolgen, die uns bewusst und extra mit Absicht das Leben schwer machen. Und dass wir für sie beten. Und vielleicht hilft es, wenn ich hier klarstelle, dass Liebe nicht meint, Gefühle der Sympathie zu empfinden. Liebe ist immer praktisch. Liebe meint hier eher, auch den Feind nach wie vor als Menschen zu sehen. Als einen Menschen, den Gott auch gemacht hat und den Gott auch liebt. Und wenn das anfängt, glaube ich, dann hat das Kraft. Gütekraft. Dir muss das nicht gelingen. Aber durch seine heilige Geistkraft und Lebenskraft will Gott dir das schenken. Und so dich diese Liebe für deinen Feind erreicht und sie dir gelingt, darfst du erwarten, dass dein Gebet nicht nur dein Verhältnis zu deinem Feind verändert, sondern auch zu Gott. Und du darfst hoffen, dass irgendwann auch das Verhältnis deines Feindes zu dir sich verändert, weil Gott dein Gebet hört. Nächstenliebe, Fremdenliebe, Feindesliebe. Der Bogen ist weit und noch mehr könnte man dazu sagen. Ich schließe mit Gedanken Dietrich Bonhoeffers und der schreibt, und ich lasse euch mitlesen, die Frage, wer ist denn mein Nächster, ist die letzte Frage der Verzweiflung oder Selbstsicherheit, in der der Ungehorsam sich rechtfertigt. Die Antwort ist, du selbst bist der Nächste. Geh hin und sei gehorsam in der Tat der Liebe. Nächster zu sein, ist nicht eine Qualifikation des anderen, sondern ist sein Anspruch an mich, sonst nichts. In jedem Augenblick, in jeder Situation bin ich der zum Handeln, zum Gehorsam Geforderte. Es ist buchstäblich keine Zeit dafür übrig, nach einer Qualifikation des anderen zu fragen. Ich muss handeln und muss gehorchen. Ich muss dem anderen der Nächste sein. Fragst du abermals erschreckt, ob ich denn nicht vorher wissen und bedenken müsse, wie ich zu handeln habe, so gibt es darauf nur die Auskunft, dass ich das nicht anders wissen und bedenken kann, als indem ich eben immer schon handle, indem ich mich selbst immer schon als den Geforderten weiß. Was gehorsam ist, lerne ich allein im Gehorchen, nicht durch Fragen. Erst im Gehorsam erkenne ich die Wahrheit. Du wirst deine Nächsten lieben. Denn Gott hat sie schon vor dir geliebt. Und du wirst ihnen Nächste und Nächster sein. Amen.
Tut es Gott im Spiel. Er ist nicht nur ein religiöses Glücksgefühl. Leben nimmt Gestalt an, Liebe heilt die Welt. Gott hat sich in Christus zu der Welt gestellt. Ich hab die Hoffnung nicht verloren, dass Liebe siegt und unsere Welt am Ende noch die Kurve kriegt. Ich glaube an die Macht, die uns zusammenführt. Sie wirkt, wo wir vertrauen.
das stehen lassen. Oder so. Denn ich finde es auch nochmal, ja, jetzt hat die Technik gehakt, aber es war ja gut, ein Satz, der stehen geblieben war, Friedenswege bauen. Und im Sinne der Predigt möchte ich jetzt noch mit uns beten, lad euch ein, dazu aufzustehen. Guter Gott, Vater im Himmel, diese letzte Zeile, die erinnert mich daran, dass du mit deinem Shalom in diese Welt kommst, dass du Frieden, dein Reich des Friedens errichten willst und dass wir glauben können, dass du das tun wirst, auf deine Weise der Liebe. Und ich denke an unser Land und merke, wie viel der Frieden fehlt. Ich denke an unsere Welt und wir sehen, wo der Friede überall fehlt. Friedenswege bauen, das ist deine Mission, in die du uns schickst. Und dazu gehört, dass wir unsere Nächsten, die, die uns fremd sind, die, die uns richtig fremd sind und eben sogar unsere Feinde, dass wir die lieben. Hilf uns, schenk uns, dass wir uns unterbrechen lassen, dass wir uns anrühren lassen und wahrnehmen und von Mensch zu Mensch begegnen und das tun, was die Menschen brauchen, denen wir begegnen. Dazu hilf uns mit deinem Geist. Amen. Ihr könnt sitzen bleiben, euch hinsetzen, so.
Ich frage mal eben das Video, können wir machen jetzt? Dann sehen wir jetzt nochmal das ganze Video.